Mein Name ist Clemens Scheer. Ich leite eine Forschungsgruppe für umweltgerechte Landwirtschaft für das Karlsruher Institut für Technologie am Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen. Dabei beschäftigen wir uns sehr viel mit Stoffflüssen in der Landwirtschaft, hauptsächlich Kohlenstoff, Stickstoff, aber mit einem ganz klaren Fokus auf Minderungen von Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft. Da ist ein ganz großes Thema einmal Lachgasemissionen aus Stickstoffdünger, aber auch Bodenkohlenstoffspeicher, also sehr viel Kohlenstoff in den Böden auch gespeichert, in den landwirtschaftlichen, die bei falschem Management auch verloren gehen in die Luft sozusagen. Und fürs BMBF, also das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung, leite ich ein großes Projekt. Da geht es eben genau um diese Problematik Stickstoffdünger in der Landwirtschaft, wo wir wirklich auf globaler Skala versuchen abzuschätzen, einmal wirklich zu inventarisieren, wie viel wird da emittiert, aber auch gleichzeitig dann einfach Strategien entwickeln für die verschiedenen Anbausysteme, wie kann man durch besseres Management die Emissionen reduzieren und auch die Anbausysteme ans Klima anpassen.
Es gibt gar nicht so viele Menschen, die sich mit dieser Thematik überhaupt auseinandersetzen. Also wenn dann, zumindest nicht in Deutschland, es ist einfach noch ein bisschen außen vor, die Thematik Ernährung, Klima, obwohl das doch das Naheliegendste sein sollte, was es gibt, oder?
In der Forschung geschieht da durchaus viel, also auch von den Ministerien. Also wir arbeiten auch mit den Versuchsanstalten des Bundes zusammen. Da wird schon einiges gemacht. Ich meine, was interessant ist, was uns auch auffällt, ich habe jetzt ein bisschen einen plakativen Namen für meine Forschungsgruppe mit dieser umweltgerechten Landwirtschaft. Dadurch bekommen wir mehr solche Anfragen. Das ist ganz interessant, weil also vorher waren wir so biogeochemische Stoffkreisläufe, was wissenschaftlich sehr das Gleiche ist oder in die gleiche Richtung geht, aber da können sich natürlich viele Leute nichts drunter vorstellen. Also daran kann das schon auch liegen, aber also ich denke mir, das Thema ist brisant und also dementsprechend, da wird eigentlich schon auch viel geforscht.
Also würden Sie es jetzt nicht so empfinden, aber man findet sie einfach ein bisschen leichter dadurch, dass eben das ein bisschen plakativer ist, genau, sage ich jetzt genau.
Also wie gesagt, das haben wir auch schon festgestellt, das ist ganz lustig, das ist ja so nur Teil unserer Arbeit in der Wissenschaft natürlich auch sozusagen so nach außen hin zu machen, wird manchmal vernachlässigt und es ist auch jetzt wirklich aufgefallen. Das ist ja dem Zug, ich habe ein Projekt jetzt, was ich für den BMBF mache, wo es wirklich ganz klar auf globaler Ebene Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft geht. Und dadurch habe ich auch diesen Titel umweltgerechte Landwirtschaft oder klimagerechte zum Teil. Und ja, wie gesagt, ist mir schon aufgefallen, dass da durchaus mehr mal Nachfragen kommen von Medien und so weiter, einfach weil das natürlich ein Thema ist, das viele bewegt.
Also wenn ich eben Stickstoff, ich komme ja vom Land, das heißt im Prinzip odeln, oder? Odeln
zum Beispiel, auf der Wiese. Also organischer Stickstoff, odeln, Gülle, Festmist, sowas ist natürlich Stickstoff, aber natürlich auch je nach Anbausystem auch mineralischer Dünger. Also da wird meistens Ammonium, Urea oder Nitrat gedüngt.
Mhm. Ja, Nitratbelastung hat man sicherlich schon mal gehört.
Genau, das ist ein anderer Nebeneffekt. Also wir schauen uns eigentlich, wie gesagt, halt die gesamten Umsetzungsprozesse an und es wird zu viel gedüngt, kann man sagen, generell, also zu viel reaktiver Stickstoff verwendet und er kann halt einmal in die Luft gehen durch Umsetzungsprozesse eben als Lachgas, wo er dann klimaschädlich ist, aber eben, was viele Leute kennen, er kann auch einfach ins Wasser ausgetragen werden als Nitrat, was dann natürlich auch andere Umweltprobleme und zum Teil auch Gesundheitsprobleme mit sich bringt.
Wir wollen heute mal so ein bisschen auch über die Ernährung von uns sprechen und das also natürlich, das ist ein einziger Kreislauf, sage ich jetzt mal so. Es geht aber einfach viel um die Fleischproduktion. Also das ist ja nicht immer so, es ist ja ganz im Gegenteil so, dass das Getreide oder viel von der Anbaufläche wird ja genutzt, für die Nutztiere Futter herzustellen. Also es ist gar nicht so, dass die ganzen Äcker mit Weizen und Rüben etc. für unseren Tisch, sondern nur so im zweiten Kreislauf dann bei uns auf dem Teller landen. Also ist die Frage ein bisschen so, wie können wir vielleicht unsere Ernährung verändern, dass sich da vielleicht was ändert? Gibt es da schon eine Tendenz?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Generell vielleicht nochmal zurück, also generell global gesehen kommt ungefähr ein Drittel der menschgemachten Treibhausgase aus der Nahrungsmittelproduktion. Also das ist schon ein gehöriger Anteil, den das hat, darf man nicht unterschätzen. Und es ist auch klar, dass wir in den nächsten 50 Jahren auch mehr Lebensmittel herstellen müssen, einfach weil die Bevölkerung weiter wächst und weil sich die Ernährungsgewohnheiten ändern. Dadurch ist ganz klar, dass man auch im Ernährungssektor wirklich was machen muss, sonst schaffen wir es schon allein im Ernährungssektor nicht, die Treibhausgasemissionen auf einem Level zu halten, wo wir dieses 2-Grad-Ziel erreichen können. 70% von diesen Emissionen kommen eigentlich direkt aus der landwirtschaftlichen Produktion, was ich gesagt habe, Methanemissionen, Lachgasemissionen aus den Böden, auch Landnutzungsänderungen, wo zum Beispiel Wälder abgeholzt werden, um dann eben Landwirtschaft anzubauen, spielen dann einen großen Teil und dann 30% der Nahrungsmittelproduktion oder der Emissionen aus der Nahrungsmittelproduktion kommen dann anhand der Lieferketten, also Transport, Verkauf, Verpackung und so weiter. Das haben Sie selber schon gesagt, ganz viele Flächen werden natürlich auch für die Fleischproduktion verwendet. Das hat generell, kann man sagen, einen schlechteren Klimafußabdruck, also da wird mehr CO2 emittiert, als nur bei der pflanzlichen oder bei der Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und es hat einfach eigentlich schon den Grund daran, dass, also wenn man Pflanzen anbaut, Weizen, Mais, Soja, ja sozusagen, die direkt für die menschliche Ernährung dienen können. Wohingegen, wenn die Pflanzen erst als Tierfutter genutzt werden, braucht man deutlich mehr pflanzliche Kalorien und auch deutlich mehr Ackerfläche, Wasser und Energie, um eben das Fleisch zu produzieren, bis dann die tierischen Kalorien beim Menschen ankommen. Deshalb kann man schon sagen, generell sind pflanzliche Lebensmittel, haben einen besseren Klimafußabdruck als tierische. Und ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf eingehen, gerade Rindfleisch oder Produkte von Wiederkäuern, die haben halt noch den zusätzlichen Nachteil, kann man so sagen, dass halt einfach durch die Verdauungsaktivität bei den Wiederkäuern große Mengen an Methan freigesetzt werden. Und das ist ein sehr potentes Klimagas, ungefähr 20 bis 30 Mal so effektiv auf molekularer Basis wie CO2, das dann natürlich noch dazukommt.
Lasse Aken ist bei Greenpeace und setzt sich mit Ernährungsfragen auseinander. Von ihm wollten wir wissen, wie stark sich beispielsweise vegane Ernährung auf das Klima auswirkt.
Man kann erstmal sagen, wir werden unsere Klimaziele, die Paris-Ziele, die 1,5 Grad oder auch das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, wenn wir nicht drastisch unseren Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Es gibt aber auch andere Bereiche, in denen das durchschlägt. Wir haben ein massives Artensterben, also ein Insektensterben in Deutschland. Wir haben recht hohe Grundwasserbelastung mit Nitrat, auch in Deutschland, aber eben auch in anderen Ländern, zurückzuführen auf die Gülle, die anfällt jedes Jahr in Deutschland. Also eigentlich egal, wo man hinguckt, bis hin zur Abholzung der Regenwälder in Südamerika für Soja als Futtermittel, sehen wir, hat der Konsum von tierischen Produkten einen erheblichen Einfluss auf unsere Umwelt.
Aber wie würde sich die Welt eigentlich verändern, wenn zum Beispiel ab sofort kein Fleisch mehr produziert werden würde?
Eine rein pflanzliche Produktion oder sagen wir auch einfach nur mal eine stark reduzierte Reduktion von tierischen Produkten würde viel Fläche freihalten. Ungefähr die Hälfte der Fläche in Deutschland wird genutzt als landwirtschaftliche Fläche. Und davon wiederum sind 70% für Futtermittel gehen dabei drauf. Und Futtermittel schließt auch Weideland ein für Kühe. Aber eben auch Futtermittelproduktion, dass wir dann die Tiere eben im Stall verfüttern. Das heißt, 70% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland, aber eben auch pauschal gesprochen in der Welt, gehen drauf für die Futtermittelproduktion. Und tatsächlich hätten wir sogar viel mehr Fläche, die wir nutzen könnten, beispielsweise um wieder eine Artenvielfalt herzustellen. Und würden wir hier massiv unseren Konsum einschränken, würde das beispielsweise auch dazu beitragen, dass wir weniger Sojaimporte benötigen würden.
Ja, also sagen wir mal so, ich meine, es gibt zwei Tendenzen. Einmal gibt es die Tendenz natürlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, und das ist eigentlich eher sehr negativ, dass dann natürlich der Fleischkonsum noch zunimmt. Also das sieht man überall, also es gibt mehr Wohlstand, die Leute wollen mehr tierisches Eiweiß. Also wenn man vor 20, 30 Jahren in China war und gereist ist, da wurde noch sehr wenig Fleisch gegessen. Mittlerweile hat sich der Konsum dort eigentlich angepasst mit den ganzen Auswirkungen aufs Klima und auf die Umwelt natürlich. Aber wohingegen natürlich jetzt in den entwickelten Ländern, in den Industrienationen, denke ich, ist dieser Trend schon zu sehen. Also ich meine, da kommt einmal da rein, dass natürlich ein großes Bewusstsein auf diese Umwelt-Klimathematik da ist. Und gleichzeitig hat es natürlich auch noch Gesundheitsaspekte. Also zu viel tierisches Eiweiß ist auch nicht gesund. Also man ernährt sich besser pflanzlich. Und da, denke ich, sieht man jetzt in den Industrienationen und in Deutschland schon langsam ein Umdenken. Aber ich denke, im Endeffekt ist es auch wirklich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Also bei der Masse ist es sicher auch noch nicht angekommen.
Das ist Dr. Clemens Scheer. Er ist am Karlsruher Institute of Technology und er leitet eine Forschungsgruppe für umweltgerechte Landwirtschaft. Die Frage ist, ob wir mit unserer Ernährung etwas fürs Klima tun können. Bringt es etwas, sich vegan zu ernähren? Also nicht nur auf die eigene Gesundheit schielen, sondern bringt es global etwas gegen den Klimawandel? Darüber habe ich mit Dr. Clemens Scheer gesprochen. Er leitet am Karlsruher Institut für Technologie eine Forschungsgruppe zum Thema umweltgerechte Landwirtschaft. Das ist auch schon wieder, hört sich jetzt hart an, aber das ist schon wieder fast ein privilegiertes Denken, dass wir es uns eben aussuchen können, wie wir uns ernähren. Das ist, diese Frage stellt sich ja in manchen Teilen der Welt eigentlich gar nicht. Ne? Da ist sehr eindimensional alles.
Ja, na, selbstverständlich. Also ich meine, da braucht man nicht anfangen. Viele Leute haben gar keine Wahl. Also da braucht man auch nichts gegen machen. Da muss man schauen, das ist auch gerade jetzt aktuell, es gibt noch ganz viele Leute, die nicht genug zu essen haben oder durch die ganze Ukraine-Krise. Gerade, also gibt viele Leute, die noch unterernährt sind. Da braucht man nicht anfangen, aber natürlich in den Industrienationen, wo der Überfluss da ist, da muss man da in die richtige Richtung steuern.
Aber jetzt kann ich es mir eben hier gerade einigermaßen aussuchen. Was würden Sie sagen? Also ich entscheide mich jetzt vegan zu leben und oder naja, zumindest auch auf meine Milch im Kaffee, meine Kuhmilch zu verzichten. Dann stattdessen nehme ich Hafermilch. Bringt es schon irgendwas im klimatechnischen Bereich?
Ja, also generell denke ich, bewusst sich zu ernähren und sich zu überlegen, wo die Lebensmittel herkommen, ist schon mal sehr gut. Also ich würde auch nicht sagen, dass man sich jetzt alle komplett vegan ernähren müssen, aber einfach Fleischkonsum zu reduzieren. Ich denke, was ganz wichtig ist, saisonal einkaufen, regional einkaufen. Wenn man das kann, da ist schon viel gewonnen, weil einfach sind dann keine langen Lieferwege. Idealerweise kann man auch noch die lokalen Landwirte unterstützen, unverpackt einkaufen, doppelten. Einmal braucht man, spart man sich die Energie, die es kostet, diese Verpackung herzustellen und tut natürlich auch was gegen die gesamte Plastikproblematik. Auch versuchen, Lebensmittelverschwendung haben Sie auch schon angesprochen. Also es gibt Schätzungen, dass 5-10% aller Treibhausgasemissionen aus Lebensmittelverschwendung kommen. Also wenn ich versuche, wirklich so einzukaufen, dass ich wirklich wenig wegschmeiße, wäre da auch schon viel geholfen. Also in Deutschland ist geschätzt, dass wenn wir Lebensmittelabfälle um 50% reduzieren würden, könnten wir ungefähr 6 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also das sind auch gehörige Mengen, die gemacht werden können. Und dann vielleicht auch noch mit dem Fahrrad einkaufen fahren, nicht mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehr. Also ich denke, wenn man in diese Richtung geht, dann ist da durchaus was gewonnen. Also muss gar nicht hundertprozentig vegan sein, aber ich meine, das ist, glaube ich, denke ich, einfach eine private Entscheidung. Man kann auch den Leuten das nicht vorschreiben, aber sich so ein bisschen überlegen, versuchen, gesund zu ernähren, regional einkaufen und vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen.
Jetzt ging ja gerade ein bisschen das Thema rum, auch wieder mehr Flächen freizugeben für die Landwirtschaft, weil eben wir ja jetzt in die erste deutsche Hungerkrise dank Ukraine-Krieg, Entschuldigung, muss man mal ein bisschen sarkastisch sein. Aber ja, wir machen jetzt wieder mehr Flächen bebauen. Wir waren ja mal ein Stück weit zurück, dass wir auch schauen, haben wir Grünstreif, haben wir einfach mehr Brachland, damit wir auch mehr Insekten wieder haben etc. Das soll jetzt alles so ein bisschen aufgehoben werden, damit wir wieder mehr anbauen können. Inwiefern kann denn da Ihre Forschung oder kann denn da auch Informationen liefern, die da vielleicht dagegen steuern?
Im Endeffekt, was Sie da angesprochen haben, ich meine, Ernährung ist einfach ein globales Problem und es wird auch so bleiben. Also wir müssen genug Nahrungsmittel herstellen, um die Welt zu ernähren und dann haben wir noch ein Verteilungsproblem. Das heißt, viele Leute keinen Zugang zu den Lebensmitteln haben und wir im Überfluss. Aber drum, was Sie da angesprochen haben, irgendwie die Veränderungen, die wir hier haben, da muss man auch aufpassen, dass wir einfach hier mit strikteren Umweltauflagen nicht einfach unsere Umweltprobleme exportieren. Das ist nämlich, was auch ganz oft passiert, dass hier haben wir hohe Umweltauflagen oder setzen produktive Flächen brach, eben für Biodiversität, was auch alles gut ist. Aber wenn es dann als Effekt hat, dass dafür in Brasilien Regenwald abgeholzt wird und dort Soja angebaut wird und wir importieren dann den Soja, geht es eigentlich komplett in die falsche Richtung. Und das ist auch in unserer Forschung so ein bisschen, ich meine, wir lassen globale Modelle laufen, wo wir uns eben eigentlich genauso Sachen anschauen, wo kann was angebaut werden, wo gibt es auch noch Flächen, wo es Ertragssteigerungen möglich sind, zu möglichst wenig Umweltkosten, und wo sind Flächen, die eigentlich sehr umweltschädlich bebaut werden und wo man sozusagen zurückfahren müsste. Also das können wir berechnen mit den Modellen. Problem ist natürlich, oder das Problem, es ist natürlich ein globales Problem, aber natürlich mit vielen nationalen politischen Entscheidungsträgern, die sich nicht immer einig sind. Sieht man ja gerade an der Ukraine-Krise, was das für Auswirkungen haben kann. Ernährungssicherheit, das ist nichts, also da kann man nicht die Hände in den Schoß legen und warten, sonst, also das Haus brennt jetzt schon.
Das Haus brennt jetzt schon. Und wie gesagt, und was ich eben auch gut finde, dass Sie das auch schon gesagt haben, und nicht unsere Probleme im Prinzip dann auf andere Länder auszulagern und dort, wir waschen uns dann rein und erreichen irgendwie unser Klimaziel, indem wir die Schäden in anderen, im globalen Süden vorrangig dann anrichten, indem wir dann auf solche Flächen ausweichen, wo ich als Einzelperson soll natürlich irgendwo immer ein bisschen verzichten und Bewusstsein entwickeln dafür, aber man hat einfach gar nicht das Gefühl, dass das im großen Maßstab irgendwas verändert. Also kennen Sie das Gefühl, diese Frustration, von der ich da gerade spreche?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist auch auf politischer Ebene, werden ja diese Argumente auch gebracht, aber das bringt nichts. Also ich denke, wir müssen alle, natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt was mache, das bringt ja gar nichts, aber wenn niemand was macht, dann geschieht gar nichts. Also ich hab 10 Jahre in Australien gearbeitet, da hat man glücklicherweise einen Regierungswechsel. Da war auch immer das Argument, ja, wir machen ja gerade weniger als 2% der globalen Emissionen aus. Das bringt also gar nichts, wenn wir was machen. Das ist aber falsch, natürlich, weil wenn das jeder macht, dann kommen wir nicht dahin. Und ich meine, Australien hat mit die höchsten Pro-Kopf-Emissionen. Das muss man sehen. Und dass man da leicht mal frustriert ist, das kann ich auch verstehen, aber also im Endeffekt hilft nichts, sondern also wir müssen was machen, und ich meine, leider, ich denke, wo es hingehen wird, im Endeffekt müssen wir das einfach über den Preis machen. Wir müssen,
und das, ich darf meine, das nicht kommt, mehr sein, dass, also ja, dass das Hähnchen für 5 Euro verkauft wird, das finde ich auch, das.
Ja, auch so, halt einfach auch mit Flügen und so weiter. Es muss halt, das CO2 muss bepreist werden, und dann kann jeder entscheiden in seinen Möglichkeiten. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber mache ich jetzt meine Grillparty oder fahre ich im Urlaub und so weiter. Aber es wird halt einfach teurer. Und irgendwie, ich denke, das ist wahrscheinlich das Einzige, wie man das irgendwie wirklich international regeln kann, weil, ja, es stimmt schon, wenn man das Gefühl hat, man ist der Einzige oder einer von wenigen, die was macht, und alle um einen außen rum machen munter weiter, dann ist das ja nicht schön oder ein bisschen frustrierend.
Ja, da hoffen wir, kriegen wir irgendwann alle dazu. Sie tragen auf jeden Fall einen Teil bei mit Ihrer Forschung, einfach auch, um zu sehen, was das gerade auch global für Auswirkungen hat. Wie ist es jetzt genau? Also ist das etwas, was ein irgendwann in sich abgeschlossener Prozess ist und dann gibt es einen Bericht, oder ist es etwas, was stetig, wo Sie stetig zuarbeiten und, sage ich mal, eben Informationsarbeit betreiben?
Ich meine, die Forschung hört natürlich nie auf, also das ist ganz klar, wir werden nie alles wissen. Natürlich muss man sich auch manchmal, um was Neues zu erforschen, mit sehr viel detaillierten Prozessen auseinandersetzen, aber das ist sozusagen, das sind halt alles kleine Rädchen in einem großen System. Was wir eben viel machen, wir versuchen also Simulationsmodelle wirklich regional bis global anzuwenden, wo wir eben abschätzen können, einmal wie viele Treibhausgase werden emittiert und dann auch Anbaumethoden testen können oder testen können, wie Anbaumethoden verbessert werden können. Diese Methoden durch unsere Forschung, auch auf die Daten, die wir erheben in den Feldern und so weiter, werden diese Simulationsmodelle immer verbessert, um hoffentlich halt immer ein besseres Bild zu bekommen. Und deswegen, da arbeiten wir mit den Ministerien und der Regierung zusammen oder auch Landwirtschaftsministerien oder Gruppen da, dass wir schon wirklich auch die Informationen versuchen, direkt an die Politik oder auch an die Landwirte zu bringen. Und ja, wie gesagt, aufhören tut es natürlich nicht, aber also meine Forschung auch gerade, also ich meine, Forschung läuft ja sehr oft auf Projektbasis, das heißt, wir kriegen für 2 bis 5 Jahre ein Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten, und da kriegen wir schon auch ganz konkrete Aufträge vom Landwirtschaftsministerium. Da fangen wir jetzt zum Beispiel was an, oder vom Forschungsministerium.
Das war Dr. Clemens Scheer zum Thema klimafreundliche Ernährung. Seine Forschungsarbeit setzt sich mit klimafreundlicher Landwirtschaft auseinander, und wir haben mit ihm über die Frage gesprochen, ob vegane Ernährung einen Unterschied machen würde in der Klimabilanz.